Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter allen Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir, und so habt ihr geglaubt. Liebe Gemeinde, ist es wirklich dran, zu Ostern über die Auferstehung von Jesus zu predigen? Gibt es da nicht viel wichtigere andere Themen? Den Krieg, das Klima, die Diversität? Eine Mehrheit der Gemeinde in Korinth, an die Paulus diese Worte schrieb, die ich gerade verlesen habe, die hätte wahrscheinlich geantwortet, ja, so ist es. Lasst uns doch über die Auferstehung schweigen. Andere Themen, die diskutierte man heiß in dieser Gemeinde. Ob sich wirklich Frauen wie Frauen und Männer wie Männer kleiden müssen. Man diskutierte, welche Gabe des Heiligen Geistes die wichtigste ist. Die prophetische Rede, die Zungenrede oder eine andere Gabe Gottes. Man lotete aus, wie freizügig ein Christ sein darf, also welche Freiheiten er sich durch Christus erlauben darf. Auferstehung, das war eher kein Thema. Wer weiß, ob das überhaupt alles so stimmt mit der Auferstehung von Jesus. Vielleicht ist er ja gar nicht von den Toten auferstanden, sondern das alles ist eher so, halt so eine Geschichte, die da so entstanden ist. Und dann fiel auch die Frage, können wir nicht trotzdem gute Christen sein, auch ohne Auferstehung? Diese Frage stellen sich heute auch viele. Auf derartige Einwände, die es eben auch heute gibt, antwortete der Apostel Paulus mit unserem Predigtabschnitt und mit einem langen Kapitel über die Auferstehung. Darin ruft er uns förmlich zu, was wir uns auch als österlichen Ruf entgegenrufen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist auferstanden. Und Paulus schreibt an die Korinther, ich kann euch das auch nachweisen, man könnte sagen beweisen. Drei Dinge nennt Paulus drei, ich sage jetzt einfach mal Beweise, nicht im modernen naturwissenschaftlichen Sinne, sondern so, wie man das damals verstanden hat. Der erste Beweis, es geschah nach der Schrift, nach der Heiligen Schrift. So hieß es damals schon in jenem kurzen Glaubensbekenntnis, das überall in den Gemeinden damals schon gesprochen wurde. Das war kürzer als das, was ihr habt lernen müssen. Ne? Das lautete, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Also so steht es ja schon im Alten Testament, nach der Schrift. Und er ist begraben worden und am dritten Tage auferweckt worden nach der Schrift. Der Auferstehungsglaube, der ist für die ersten Christen so zentral gewesen, dass dieser Glaube sogar in jenem sehr kurzen Bekenntnis erwähnt wird. Als die Korinther zum Glauben kamen, war das so. Und heute ist das immer noch so. Die Auferstehung ist keine Randfrage. Es wäre jetzt interessant nachzuforschen, welche Bibelstellen Paulus da jetzt genau meint, die schon vorausgesagt haben, dass Jesus auferstehen wird. Also was heißt es nach der Schrift? Wir haben es in unserem Eingangspsalm, Psalm 118, da ist es angeklungen, es werden dann an anderen Stellen der Bibel andere alttestamentliche Zitate erwähnt. Ich möchte heute einfach mal drei nennen. Psalm 16, Vers 10, da heißt es, du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. In Hosea 6, Vers 2 heißt es, er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Und in dem großen Kapitel vom Leiden des Messias, Jesaja 53, wo so Sätze drin sind wie, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt, steht auch drin, wenn er, der Knecht Gottes, sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Sind alles so Hinweise schon im Alten Testament, die darauf hinweisen und bezeugen, dass die Auferstehung von Jesus Christus schon viele Jahre, bevor sie schließlich geschehen sollte, dass die kommen wird. Wenn wir solche Stellen im Alten Testament lesen, es kann unsere Gewissheit im Glauben stärken. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Da steckt ein Plan Gottes dahinter. Der zweite Beweis, den Paulus nennt, er ist gesehen worden. Der Auferstandene ist gesehen worden. Paulus führt eine ganze Reihe von Zeugen an, ich habe es gerade verlesen. Und diese Zeugen haben alle den Auferstandenen mit eigenen Augen gesehen. Dazu muss man wissen, im Griechischen gibt es zwei Worte. Das eine heißt eher erscheinen, also wenn jemand einem erscheint. Und das andere ist wirklich sehen mit den Augen. Und dieses Sehen, dieses Wort verwendet der Paulus hier. Zuerst ist er gesehen worden vom Jüngerkreis, zuallererst von Petrus. Dann von 500 Menschen auf einmal. Dann von Jakobus, dem Bruder von Jesus. Dann von weiteren Aposteln und zuletzt sogar von ihm selbst, Paulus. Also, es waren nicht nur Gläubige, die vielleicht darauf gewartet hätten, was ja gar nicht der Fall war, dass nun der Auferstandene doch endlich mal erscheinen müsse, sondern es waren auch Leute wie Paulus, der die Christen blutig verfolgte und dem Christus dann plötzlich begegnete und der sein Leben daraufhin dann wirklich änderte. Die Zeugen haben Jesus mit eigenen Augen gesehen. Er war da, teilweise konnte er berührt werden, er hat teilweise mit ihnen gegessen. Zugleich war sein Leib, der da erschien, aber auch ein übernatürlicher Körper, darüber redet Paulus dann im weiteren 1. Korinther 15, das ist ein langes Kapitel. Als Paulus den Korintherbrief schrieb, das war so in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts, also 50, 51, 52, so irgendwie, da konnte er also noch sagen, es sind über 500 Augenzeugen, die den auferstandenen Jesus gesehen haben und die meisten davon leben noch. Müssen Sie sich mal so vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie kennen ja so Spielkarten, das sind meistens 32 Karten. Wenn man jetzt 500 Karten bräuchte, müsste man 15 Karten spielen, so ein Stapel, die würde man auffächern und auf jeder Karte steht eine Adresse. Und Paulus würde zu jemand, der zweifelt, sagen, zieh einfach irgendeine Adresse und dann geh hin zu dem, poch an die Tür und frage ihm, ist es wahr, ist wirklich der auferstandene Jesus dir erschienen, hast du ihn gesehen? Und dann wirst du die Antwort bekommen, ja, so war es. Also so nah waren die damals noch dran. Das können wir natürlich heute nicht mehr. Heute sind die alle schon gestorben, die damals den Auferstandenen gesehen haben. Paulus versteht die Auferstehung also als etwas, was wirklich passiert ist, auch in unserer Geschichte, als ein wirkliches Ereignis. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Paulus weiß, wovon er da redet. Das ist sein Zeugnis. Wir können damit jetzt umgehen, wie wir wollen. Wir können sagen, nö, glauben wir ihm nicht. Oder doch glauben wir ihm. Das ist ihre Sache, das ist meine Sache. Aber so bezeugt er es uns. Und der dritte Beweis, den er uns bringt, ist er selbst als Person. Er bezeichnet sich als unzeitige Geburt. Als letzter Apostel hat er den Auferstandenen gesehen. Das griechische Wort dafür im Urtext heißt Ektroma, das Paulus hier verwendet. Das ist auch ein Schimpfwort, das heißt so viel wie Missgeburt oder Scheusal. Paulus redet an anderer Stelle sehr offen darüber, in unserem Text deutet er es ja auch an, was er für ein Scheusal gewesen war vor seiner Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Ich lese mal aus der Apostelgeschichte 2 Verse vor. Da sagt Paulus, ich meinte, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Ich brachte viele Nachfolger Jesu ins Gefängnis und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung und ich wütete maßlos gegen sie. So einer war Paulus, ein Scheusal. Die Frage ist nun, wie hatte aus diesem Scheusal ein Apostel Christi werden können? Wie hat er aus dem Verfolger unser Paulus werden können? Was hatte diese Veränderung bewirkt? Paulus sagt, das war die Begegnung mit dem Auferstandenen. Insofern, ja, ich, Paulus, bin ein lebendiger Beweis dafür. Die Veränderung, die ich erlebt habe, lässt sich nicht anders erklären als so. In unserem Text sagt er das mit den Worten, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Jesus hat mich verändert. Nur weil er mir die Kraft gibt, kann ich jetzt so viel für ihn tun. Bis heute ist das der größte Beweis für die Auferstehung, dass Menschen von sich sagen können, ja, Jesus, der Auferstandene, zu dem ich gehöre, der hat mich verändert. Das war eine Kraft in mir, die nicht aus mir selbst hervorgekommen sein kann. Und wenn das Menschen sagen, die vorher Desinteresse gegenüber Jesus hatten oder sogar Spott dagegen übrig hatten, so wie es beim Paulus gewesen war, dann ist es ein starkes Zeugnis. Jesus, zu dem wir gehören, verändert uns. Und das ist ja etwas, worauf wir auch vertrauen dann in der Konfirmation. Du bist, Nele, getauft worden. Ich weiß nicht, wie alt warst du da? Kannst du dich noch daran erinnern? Wahrscheinlich nicht mehr. Ein Baby, da haben deine Eltern und Paten für dich gesagt, jawohl, wir wollen die Nele christlich erziehen, in den Glauben hineinerziehen, dass Jesus Christus ihr Herr ist, wollen ihr ein bisschen biblische Geschichten beibringen, wollen, wenn sie dann Religionsunterricht hat und so weiter, das alles fördern und das Gespräch auch über Glaubensdinge mit ihr führen, wenn sie das möchte oder nachfragt. Da warst du noch eher noch ganz passiv. Heute zu deiner Konfirmation, da wirst du gefragt werden, willst du unter Jesus Christus, deinem Herrn, leben, im Glauben an ihn wachsen und als evangelische Christin in seiner Gemeinde bleiben? Und diese Frage hätte ja gar keinen Sinn, wenn Jesus jetzt irgendwo da in Jerusalem gestorben, begraben, verwest, fertig, schöner Grabstein vielleicht, schönes Monument, ein Täfelchen hätte man hinmachen können. Das war Jesus, der tolle Wanderprediger, der aber leider gescheitert ist. Dann hätte es keinen Sinn, zu ihm zu gehören. Die Kraft auch dessen, was in der Konfirmation geschieht, die kommt daher, dass wir darauf vertrauen, dass Jesus, der auferstandene Herr, mitten unter uns ist, mitten unter uns wirkt, uns ergreifen kann, unser Leben führen kann, uns verändern kann in seinem Sinne. Jetzt wäre es interessant, anzufangen zu erzählen, was der Auferstandene an uns bewirkt hat. Da fängt der Schüchterne an zu predigen. Ich war als Schüler total schüchtern. Jetzt predige ich einfach so. Die Angstgetriebene beginnt zu vertrauen. Der Jähzornige lernt Geduld. Der Überflieger, der immer alles ganz gut weiß und ausrechnen kann und so weiter, der lernt es, auf dem Teppich zu bleiben und die, die keine Überflieger sind, zu respektieren. Der Elefant im Porzellanladen, der kein Fettnäpfchen auslässt, der lernt Rücksicht zu nehmen. Und der Spötter liest auf einmal die Bibel. Das sind Dinge, die Jesus Christus, der Auferstandene, in unserem Leben bewirken kann. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, so heißt der alte Osterruf. Und der Apostel Paulus mit den Worten, die wir heute jetzt bedacht haben, der will uns ermutigen darin, in diesem zu sagen, dass wir nicht sagen, na ja, vielleicht stimmt es ja, vielleicht stimmt es ja auch nicht, sondern dass wir diese Gewissheit auch haben, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.